der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Fit for Trading, heute nicht mit Falco Block, sondern mit Falco Block. Ja, manche werden sich jetzt denken, Moment, was hat er gerade gesagt? Aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Ja, Falco Block ist heute schon da, aber heute in einer ganz anderen Rolle. Normalerweise ist ja Falco Block Gastgeber seines Podcastes der DZ-Bank Fit for Trading. Heute habe ich ihn mal als Gast eingeladen. Falco hat quasi ein gigantisches Wissen über Börse und das wollen wir heute mal anzapfen. Falco, servus.
Grüß dich und danke für die Blumen vorab.
Anzapfen. Ja, O-Zapft ist, das klingt wie ein Bierfass, Anstechprobe in Bayern oder wenn Babys für die Muttermilch andocken. Falco, du magst ja die Börse schon sehr lange. Hast du denn die Börse quasi auch mit der Muttermilch aufgesogen? Wie lange magst du Börse schon?
Muttermilch würde ich jetzt nicht sagen, ein paar Jährchen sind es schon. Ich habe damals in Osnabrück gewohnt und der Münsteraner Börsenverein, die haben einen Börsentag veranstaltet. Habe ich in der Zeitung gelesen, bin hingefahren, habe mir das angeschaut, so eine Börsenmesse, so wie es heute auch gibt. Lustigerweise bin ich dann heute dann Aussteller auf diesen Messen, also auch noch mit diesen Verbänden in Kontakt. Und ja, das war ich dann so 17, 18 und habe entsprechend dann dort meine ersten Kontakte zum Finanzgeschehen gehabt und seitdem bin ich eigentlich dabei.
Was magst du dann bei der DZ-Bank?
Ja, ich bin über ein Trainee-Programm bei der DZ-Bank eingestiegen, war 10 Jahre Aktienanalyst. Die Magnificent Seven, die damals eigentlich noch keinen interessiert haben, kann man sagen, also Amazon und Co., habe ich damals analysiert. Dann bin ich in den Bereich Vertrieb gegangen und betreue dort Marketing und Content, also Wissensbasis, aber auch Vermarktung. Einmal für unsere Selbstentscheider, das sind Kunden, die sagen, sie brauchen keine Beratung und ganz stark jetzt geworden, Marketing für junge Kunden, Wissen aufbauen für die Volks- und Raiffeisenbanken. Ja, und dann mache ich Social Media, wie hier beispielsweise diesen Podcast. Wir haben einen Instagram-Kanal und YouTube-Videos, die drehe ich dann auch. Alles, was das Thema Börsen und Wissen angeht.
Die magischen 7. Ach, du hast sie entdeckt.
Ja, genau, das war meine, das war wirklich ganz lustig, weil die Kollegen damals, die dann, ja, Daimler oder BASF und Bayer analysiert haben, das waren halt die Kings und damals haben sie mir als junger Einsteiger so ein paar kleine Internetbuden gegeben, ne, die hießen dann eben Amazon, gut, Microsoft war damals auch schon Gigant, aber war nicht so im Fokus, muss man ganz ehrlich sagen, und da habe ich mich dann tief eingegraben in diese Werte. Und ja, bin auch ehrlich, also schwierig zu bewerten, vor allem bei Amazon, KGV, da waren es 148, da haben eigentlich alle Modelle verrückt gespielt. Und wie willst du so ein Unternehmen bewerten, das eigentlich fast nur immer Cash-Burn-Rate hat, also man Geld verbrennt. Aber die Börse hat eben die Stange gehalten, weil wir gesagt haben, okay, der wächst und wächst und wichtig ist eigentlich erstmal Verteilerzentren und dann kann er immer noch mal Gewinn machen. Und diese Unternehmen wurden schon lange Zeit von der Börse ganz anders bewertet als so ein klassischer Industriewert. Schwierig, das mit so herkömmlichen Modellen zu analysieren.
Total spannend. Also jetzt wissen wir endlich nach 2 Jahren Podcast, was du so genau magst bei der DZ-Bank. Ja. Unser Thema heute, Chaos im Portfolio. So geht's richtig. Also nicht das Chaos, sondern das Chaos aufräumen. So geht der Start richtig mit der Börse und heute machen wir euch quasi fit for trading. Lernziel auch, nicht das kaufen, was gerade hip ist. Und was mir da so einfällt, wir waren ja vor kurzem auf dem Börsentag in München. Und neben uns war, im Börsenradiostudio war ein Stand, der hatte Hostessen gebucht, die haben den ganzen Tag Broschüren verteilt. Und ja, die Mädels waren so Anfang 20. Und dann kam bei uns ins Gespräch und die Mädels hatten quasi nur Spargeld mit dem Sparbuch auf dem Konto. Und dann gesagt, ja, wir wollen auch mal mit Börse beginnen. Aber blöd, dass wir Bitcoin jetzt verpasst haben und da nicht dabei waren. Das Lustige war, mein Interviewpartner vom Gast, der andere vom Messestand, wir haben alle gesagt, um Gottes Willen, stopp, renn nicht Bitcoin hinterher. Fang doch erstmal einfach an mit ETF. Falco, wir machen Folgendes. Du bekommst jetzt von mir dieses Mädel als Alumni für die nächsten Jahre. Was sagst du dem Mädel zu Beginn?
Ja, also den sage ich auch immer, ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass man das haben möchte, was jetzt halt en vogue oder hip ist, wo alle drüber sprechen und man denkt ja dann auch, wenn ich so viel drüber lese, kenne ich mich aus. Also wenn wahnsinnig viel über eine Aktie berichtet wird und ich lese ständig was, dann denke ich, ich kenne mich da aus und da muss ich unbedingt mein Portfolio haben. Aber man muss dieser Versuchung widerstehen und eigentlich erstmal auf einer breiten Basis anfangen. Also eigentlich muss man erstmal so einen Kassensturz machen, ehrlich gesagt. Das geht noch vor dem Depot, das ich aufbaue, muss ich eigentlich erstmal überlegen, okay, habe ich eigentlich meine Risiken abgesichert? Habe ich Hausrat vielleicht nicht unbedingt, aber haftlich? Habe ich die wichtigsten Versicherungen? Habe ich so Notgroschen, wenn mal was kaputt geht? Und dann muss ich mir echt überlegen, okay, wenn ich an der Börse investieren will, was will ich eigentlich damit erreichen? Will ich spekulieren, also auf 2 oder 3 Monats Sicht? Oder will ich damit meine Altersvorsorge aufbauen? Und deswegen muss ich da ganz anders anfangen. Also deswegen, wenn ich so junge Leute auch bei uns habe zur Hospitation, dann gibt es auch welche, die sagen, ja, ich habe Bitcoin, sag, und hast du auch schon irgendwas anderes? Nö, nur Bitcoin oder irgendwas ähnliches. Und da denke ich immer so, boah, Wahnsinn. Das ist so, als wenn ich sagen würde, ich habe noch keinen Führerschein, aber setze mich sofort in so einen 800 PS Formel-1-Renner und trete voll aufs Gas und weiß gar nicht, wie komme ich durch die Kurven und so weiter. Und deswegen muss man eigentlich erstmal sagen, ich fange bei der Basis an. Schau mir Videos an, gerne unsere oder Podcasts und ähnliches, und baue erstmal Wissen auf über den Kapitalmarkt. Was ist Volatilität? Da muss ich auch bewusst sein, dass Schwankungen dazugehören. Und nach dem Wissen kann ich anfangen, langsam ein Portfolio aufzubauen, aber da braucht man echt Zeit und Geduld. Also ich habe Jahre gebraucht, bis ich so nach und nach sukzessive mein Portfolio aufgebaut habe.
Kann ich gut nachvollziehen. Und diese junge Generation, die sich sofort in Bitcoin hineinstürzt, diese Gespräche führen wir auch oft an diesen Börsentagen. Also du hast ja gesagt, Versicherungen erstmal gucken, dass man so ein bisschen Überlebenspotenzial hat. Wichtig, Haftpflicht, BU, Leben vielleicht später. Und viele sprechen ja dann sofort von dieser berühmten finanziellen Freiheit. Ich gehe an der Börse und werde sofort finanziell frei. Das dauert auch ein bisschen, oder?
Ja, wobei, gute Frage. Was ist finanzielle Freiheit? Also man kann ja mal Folgendes sagen. Also wenn ich mal von einem Portfolio leben möchte, was nur Dividenden ausschüttet, um jetzt nur mal so als Beispiel zu sagen, ich setze 4% Dividende an. Das ist schon recht ordentlich. Also 4% zahlen so DAX-Werte im Durchschnitt. Es gibt welche, zahlen ein bisschen mehr, so 6%. Aber wenn ich mir so ein Portfolio von Dividenden aufbaue und ich will, was waren das, 2.500 Euro, man muss ja auch noch Steuern und so weiter alles bezahlen, dann brauche ich ein Portfolio von einer 750.000 Euro. Also da ist man, glaube ich, Jahrzehnte dabei, da muss man 500 Euro jeden Monat investieren und das über 20, 30 Jahre, bis ich erstmal dahin bin. Also schnell erreicht man das sicherlich nicht. Die Frage ist ja immer, was ist für mich finanzielle Freiheit? Kann ich alle Zelte abbrechen und sofort irgendwie nach Maui ziehen? Oder kann ich zum Beispiel sagen, Mensch, wenn der Job mir mal nicht so gefällt, dann kann ich auch mal ein halbes Jahr mir was Neues suchen, das ist ja auch eine gewisse Freiheit. Ne? Also die Börse bietet die Möglichkeit, aber es geht definitiv nicht einfach und vor allem es geht auch nicht schnell.
Aber es wäre möglich, und was ich spannend fand bei diesem Gespräch mit dem Mädel da auf dem Börsentag, links und rechts, die ganzen Börsenprofis, die haben gesagt, Mensch Mädel, fang doch erstmal mit ETF an. Würdest du es auch so sehen? Warum empfehlen viele erstmal am Anfang mit ETFs zu beginnen und dann mit Fonds und dann erst mit Aktien und sowas?
Ich sag mal, wenn ich ein Haus baue, dann fange ich ja auch nicht oben am Dachstuhl an, sondern ich brauche erstmal ein Fundament. So, das ist ja das Wichtigste. Also sinnbildlich ist für mich so ein Hausbau eigentlich ideal. Also ich muss eine ordentliche Lage haben. Darauf setze ich ein ordentliches Fundament. Das ist ja immer das A und O. Und dann setze ich alles weitere drauf. Und ganz oben kommt eben erst dann der Wettergiebel und der Schornstein. Und ich sollte vielleicht auch ein Portfolio so aufbauen. Also erstmal, ich bin ein ganz starker Verfechter dieser Core-Satellite-Strategie. Also Core für Kern. Das heißt, ich baue mir erstmal ein Basisdepot auf. Breit diversifiziert. Das ist ja immer der Vorteil, wenn ich in alle Märkte, in alle Branchen investiere. Ich weiß nie, wo es gerade richtig gut läuft oder richtig schief läuft in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Das kann kein Mensch wirklich sehen. Man kann gutes Research machen, man hat gewisse Möglichkeiten zu prognostizieren, aber nehmen wir jetzt mal BioNTech. Die sind natürlich in der Corona-Phase, sind die abgegangen wie Schmitz Katze, weil die haben einfach wahnsinnig viel Geld verdient. So, und jetzt aktuell haben sie nur ein einziges Produkt. Es kommt vielleicht irgendwann mal was, aber kein Mensch redet mehr über diese Aktie. Ob das mit den Tech-Werten in 2 oder 3 Jahren der Fall ist, weiß auch kein Mensch. Die Unternehmen, die Autos produziert haben, haben vor 2 Jahren super verdient. Jetzt haben sie Probleme mit den Elektrowagen. Also ich weiß nie, in welcher Branche was gut oder schlecht ist. Und deswegen bieten eben diese sehr günstigen, einfach zu verstehenden ETFs, die bilden einen Index ab, wie den DAX, den Eurostoxx oder dem eben sehr berühmten und bekannten MSCI World, also so einen breit gestreuten Weltindex, dann kann ich einfach einsparen. 50 Euro im Monat, teilweise geht es bei 25 Euro los. Das geht sofort vom Konto runter. Ich gucke gar nicht drauf. Ich muss nicht überlegen, kaufe ich jetzt, kaufe ich im Februar, kaufe ich im Juni. Einfach sparen. Wenn man wieder Geld hat, kann man was reinpacken. Und der Vorteil ist auch, die sind sehr günstig, sie sind transparent. Und da kann ich dann eben mir über die verschiedenen Märkte langsam so ein schönes, breites Portfolio und ein Fundament aufbauen. Und dann, wenn ich dann noch entsprechend mehr Geld habe oder dieses Fundament habe, dann kann ich in die, ich sag mal, einzelnen Werte oder auch Spezialprodukte reingehen.
Mhm. Okay, also das Mädel hat von dir erstmal ein Depot gekriegt, ein ETF-Plan, vielleicht Sparplan. Mhm. Fit for Trading, gehen wir noch einen Schritt zurück. Was ist denn dann der Unterschied übrigens zwischen einer ganz normalen Aktie und Anleihe?
Ja, genau. Also wenn ich so eine Portfolio, man nennt es das Portfolio-Allokation, schwieriges Wort, im Endeffekt heißt es eigentlich nur Aufteilung. Aktie ist Eigenkapital. Das heißt also, ich gebe Geld einem Unternehmen und dieses Unternehmen kann mit diesem Geld arbeiten. Wenn es gut läuft, kriege ich eine Gewinnbeteiligung. Wenn es nicht gut läuft, hänge ich mit drin. Das heißt, das Unternehmen kann auch pleite gehen, dann ist mein Geld weg. Bei einer Anleihe, das ist sogenanntes Fremdkapital. Fremdkapital, ganz wichtig, ich leihe einem Unternehmen Geld und habe einen Anspruch, das wieder zurückzubekommen. Das heißt also, die Anleihe ist sicherer, kann man sagen, als eine Aktie, weil es ist keine unternehmerische Beteiligung. Ich kriege einen festen Zins und nach einer gewissen Zeit mein Geld zurück. Und deswegen sollte ein Portfolio auch immer einen gewissen ausgeglichenen Anteil zwischen den Aktien haben. Die bieten mehr Rendite bei mehr Risiko, die Anleihen weniger Rendite bei aber weniger Risiko. So ist es an der Börse auch. Will ich mehr Rendite haben, brauche ich mehr Risiko und umgekehrt. Und deswegen ist es auch da sinnvoll, dass ich ein Portfolio eben vielleicht nicht nur allein auf Aktien aufbaue, sondern auch mir Anleihen reinhole. Der Vorteil ist ja, dass wir durch die gestiegenen Zinsen mittlerweile auch wieder Unternehmens- oder auch Staatsanleihen haben, die verhältnismäßig sicher sind, nicht so stark schwanken. Und da kann ich entsprechend mir auch Rendite reinholen. Und das sollte in einem ausgeglichenen Portfolio auf jeden Fall auch mit dabei sein.
Okay, dann fängt das Mädel an, Aktien zu kaufen. Es klingt jetzt alles logisch, aber welche Aktien kaufe ich denn? Ich meine, unser Thema ist ja, was hilft gegen ein Kraut- und Rübendepot? Wie räume ich ein Depot auf? Was mache ich gegen Chaos im Depot? Man hatte schließlich Chaos. Jeder kauft doch irgendwie das, was er cool findet oder vielleicht, was er irgendwo gelesen hat. Dann gibt es ja so die Heiligen der Börse, die dann sagen, kauf diese 5 Aktien, du wirst reich.
Ja, genau. Habe ich auch schon mal gehört. Ja. Diese 5 Aktien musst du haben und dann bist du für dein Leben abgesichert. Ja, genau. Das ist ja da eben das Thema. Es gab den Nobelpreisträger Henry Markowitz, Markowitzsche Portfoliotheorie, der hat im Endeffekt herausgefunden, es ist eigentlich relativ wurscht nachher, was für Einzelwerte ich mir ins Portfolio lege. Wichtig ist, ich muss mir überlegen, wie viele Aktien will ich haben, wie viele Anleihen will ich haben, wie viele vielleicht Rohstoffe und sonstige Alternatives noch. Und ganz, ganz zum Schluss kommt erst die Einzelaktienauswahl. Also es gibt viele, die sagen einfach, Mensch, ich will Geld investieren, also kaufe ich eine Siemens, weil Demografie oder erneuerbare Energien ist interessant, aber wichtig ist eigentlich erstmal zu überlegen, sag mal, wie viele Aktien will ich eigentlich in meinem Portfolio haben? Will ich ein 60% Aktienportfolio haben? Dann bleiben noch vielleicht 20% für Anleihen und anderes übrig. Oder sage ich, nee, ich bin eher der Konservativere, ich will 60% Anleihen haben, dann brauche ich nur 20% Aktien. Und erst wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann kann ich mir überlegen, okay, welche Branchen will ich denn haben? Will ich alle haben? Will ich gewisse Branchen vielleicht ausklammern? Habe ich vielleicht irgendwo ein besonderes Wissen über eine gewisse Branche, ist ja auch noch der Vorteil. Das heißt, die Aktienauswahl, die Einzelwertauswahl, die kommt erst ganz, ganz, ganz dann hinten. Und die meisten zäumen das Pferd von hinten auf, wie es so schön heißt. Das heißt, sie kaufen eine Aktie und erst später überlegen sich, passt das eigentlich alles zusammen, was ich hier habe? Vielleicht habe ich ja hier zum Beispiel einen KI-Anteil oder einen Tech-Anteil von 70%. Das hat zwar in den letzten 2-3 Jahren gut funktioniert, aber wir haben es gesehen im letzten Jahr, da die Börsen können in dem Bereich aber kräftig einbrechen. Und deswegen muss ich im Endeffekt mir diese Aufteilung überlegen und erst ganz zum Schluss kommt, wie gesagt, diese Einzelwertauswahl.
Wie könnte denn so ein Portfolio aussehen? Hättest du mal ein Beispiel, also von der prozentualen Aufteilung, so und so viel ETFs, so und so viel Aktien, Anleihen, dann vielleicht, ich meine, du sprachst ja von Kernsatellit-Idee. Was ist denn im Kern und was sind die Satelliten dann quasi?
Ja, also der Kern ist also wie gesagt definitiv so ETFs, würde ich sagen. Also wie gesagt, der MSCI World ist ja ein sehr bekannter und sehr beliebter Basiswert. Ich wäre jetzt nicht so ein super Freund davon. Da sind 70% USA drin und dann noch ein paar andere Länder, salopp gesagt. Und ich würde das eher so über Einzel-ETFs aufbauen. Also zum Beispiel den S&P 500, das ist zum Beispiel ja der breit gestreute US-Index, auch mit den ganzen Technologiewerten. Dann könnte man einen Stock 600 nehmen, da hat man Europa mit dabei. Und dann Emerging Markets, jetzt kann man sich überlegen, ob mit oder ohne China, das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Aber da hätte ich zum Beispiel 3 ETFs, mit denen ich im Endeffekt auch den ganzen Weltindex abgedeckt habe, aber doch mit einer besseren Aufteilung. So, und das wirklich, das bespare ich dann wirklich eine richtig lange Zeit. Und dann habe ich ein schönes Basisportfolio. Und dann kann ich anfangen, mir Satelliten reinzuholen. Satelliten, also salopp gesagt, wirklich, ich schieße dann im Endeffekt Erkundungssatelliten ins All. Ich hole mir einzelne Werte dazu mit einem höheren Risiko, aber natürlich mit einer höheren Ertragsrate, weil ich zum Beispiel sage, Mensch, das Thema, das finde ich super interessant. Wir hatten ja letztens beispielsweise Cybersecurity, sage ich, Mensch, das Unternehmen ist interessant. Und dann gucke ich, dass ich vielleicht, also ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe diese ganzen Branchen mir angeschaut, die es so gibt. Also es gibt ja Pharma, es gibt Industrie, es gibt Healthcare und so weiter. Und dann sucht man sich da vielleicht immer so den Branchenführer und sukzessive setzt man sich das Ziel, immer den Branchenführer beispielsweise aktuell zu nehmen. Und dann hat man im Endeffekt dann nachher ein Aktienportfolio zusammen. Aber auch wichtig, bei den Aktien muss man regelmäßig draufschauen. Ist das noch so? Die ETFs kann ich, das ist der Vorteil, einfach laufen lassen. So, das wäre im Endeffekt so eine Vorgehensweise. Naja, und dann ist die Frage natürlich, bin ich eher Risiko oder bin ich renditeorientiert? Zumindest nicht, also renditeorientiert oder eher konservativ. Und in einem konservativen Portfolio, sagt man ja im Endeffekt, sollten vielleicht deutlich mehr Anleihen drin sein, in einem renditeorientierten, wo ich aber auch bereit bin, dass mehr Schwankungen kommen. Das Risiko ist also, jedes Portfolio geht auf und ab. Da können natürlich mehr Aktien rein. Zusätzlich kann ich dann natürlich noch überlegen, wie sieht's aus mit Rohstoffen? Das ist ja Gold, aber auch natürlich so Industrierohstoffe, Kupfer und so weiter. ja, Alternatives, dazu würde ich jetzt mal die Kryptowerte zählen. Also, ne, also da, wo entsprechend viele sagen, ich
fange mit Krypto. Okay, und so Einstieg quasi, also zu wie viel Prozent würdest du maximal auf Krypto schauen?
Also ich habe mir jetzt mal ein Ziel gesetzt von maximal 2% im Portfolio, bin ganz ehrlich. Also im Moment läuft es zwar gut, aber im letzten Jahr war es dick im Minus. Also von daher, ich sehe das eher so als Beimischung, ganz klar.
Fit for Trading. Du bist der Experte für Hebel und auch Zertifikate. Wie würdest du damit umgehen? Also ich mache den Börsenjournalismus jetzt fast über 30 Jahre. Also ich habe 5 Jahre gebraucht, Lernzeit, damit ich mich als Journalist mit Interviews zutraue, mit Interviewpartnern auch über Zertifikate zu sprechen.
Ja, Zertifikate und vor allem dann die Hebelprodukte, da würde ich echt sagen, das ist so für mich so die Kirsche oben noch auf der Sahne drauf. Also im Endeffekt, das wäre dann die absolute Spitze ganz oben. Also wie gesagt, der Dachgiebel oder der Wetterhahn, dass ich da sage, ich beschäftige mich intensiv mit Märkten oder einzelnen Basiswerten, hole mir die Produkte, mit denen ich nochmal Zusatzrendite generieren kann, mit einem sehr aktiven Ansatz. Also so würde ich das dann entsprechend machen. Eine Portfolioaufteilung dazu machen, ist ein bisschen schwierig. Das muss man mal gucken, wie groß ist das Gesamtportfolio. Wenn ich natürlich 100.000 Euro Portfolio habe, kann ich viel mehr einsetzen, als wenn ich vielleicht nur 20.000 Euro hätte. Aber das ist für mich so die Möglichkeit, eben nochmal kräftig Zusatzrendite zu generieren. Zum Beispiel sagen, ich glaube, der Markt wird in den nächsten paar Wochen richtig nach oben, weiter nach oben gehen. Da kann ich zum Beispiel mit einem sogenannten Hebelprodukt Long richtig Rendite reinholen. Wie gesagt, unter Akzeptanz großer Risiken.
Ja, das klingt jetzt alles leicht, wenn man von vorne anfängt. Aber wer jetzt schon ein Depot hat und Chaos im Depot hat, wie räume ich den auf? Also wie kann ich damit vorangehen? Und vor allem, ich habe ja Aktien, die laufen gut und Aktien, die laufen schlecht. Und beides kann ich entweder drin lassen, das hat ja auch ein bisschen was mit Steuern zu tun. Und beides kann ich ja auch sagen, hey, da nehme ich jetzt mal Gewinne mit. Oder, ah, oh Mann, muss ich jetzt noch 5 Jahre warten, bis diese Aktie wieder mal nach oben steigt? Also wie räumt man ein Depot auf?
Ja, ist ja schwierig. Da gibt's ja diverse Börsensprüche, ne? Gewinne laufen lassen, Verluste reduzieren. Auf der anderen Seite im Endeffekt, von Gewinnmitnahme ist noch niemand arm geworden, heißt es immer so schön. Also da helfen die Sprüche immer so bedingt weiter. Eigentlich muss man im Endeffekt da natürlich reingehen in so einen Keller oder ein Dachgeschoss, wo man alles Mögliche reingeworfen und nie wieder reingeguckt hat, muss man sich wirklich mal Zeit nehmen und mal komplett durchgehen. Jede einzelne Position und sich überlegen, würde ich diese Aktie heute noch wieder in mein Depot nehmen, hätte ich sie nicht drin. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Und wenn man sagen würde, ja, diese Position, die ist gut, da glaube ich, das Management ist gut, die Produkte sind gut, dann kann man sie ja drin lassen. Bei denen, wo man sehr, sehr viel Gewinn hat, ist ja schon mal die Frage, okay, verkaufe ich einen Teil, nehme ich zum Beispiel den Gewinn raus und investiere in Branchen, die ich noch nicht habe. Und dort bei den Unternehmen, wo ich sage, okay, da sehe ich echt keine Zukunft mehr, die würde ich mir jetzt auch nicht mehr ins Depot holen, dann muss man vielleicht auch mal schmerzlich verkaufen. Man muss auch nicht alles verkaufen. Man kann natürlich auch sagen, Teilverkauf, wobei, wenn ich im Endeffekt der Meinung bin, das bringt nichts mehr, muss sie raus. Und so würde ich sukzessive immer wieder entsprechend mir dann das vornehmen. Man muss ja auch nicht alles in einem Rutsch machen. Kein Mensch räumt seinen kompletten Keller an einem Tag auf, sondern immer mal wieder ein bisschen. Und so kann man im Endeffekt das Portfolio dann vielleicht nach und nach aufräumen.
Hast du so eine Art Trading-Tagebuch? Es wird ja empfohlen, dass man aufschreibt, ich kaufe das. Warum habe ich das gekauft? Dann kann ich nach 2 Jahren nachgucken oder nach x Monaten und sagen, ja, das stimmt noch mit meinen Ideen, die ich damals hatte, überein.
Ja, das, also ein Tagebuch selbst nicht. Ich habe mir im Endeffekt natürlich dann auch ja so ein bisschen bei Learning by Doing beigebracht, wie funktionieren die Produkte. Und gewisse Regeln habe ich mir dann selber überlegt. Ich zum Beispiel sage, ich mache es nicht mit einem überwiegenden Portfolioanteil, nur ein gewisser Teil wird eingesetzt. Und ich schaue mir auch ganz gerne mal die Volatilität an. Das ist die Schwankung, die von den Marktteilnehmern in den nächsten Wochen erwartet wird, gemessen zum Beispiel durch den sogenannten VDAX New. Den kann man auf den meisten Börsenportalen noch nachschauen. Was erwarten eigentlich die Marktteilnehmer? Wo werden sich die Märkte in den nächsten paar Wochen hinbewegen? Also natürlich nicht punktgenau, aber wie ist so das Stimmungsbarometer? Und der VDAX, der zeigt mir eben an, was wird mit dem Markt passieren? Wird er stark schwanken? Wird er weniger stark schwanken? Normalerweise hat der VDAX ja so eine Maßzahl von etwa 20-22, das heißt, das ist plus minus die Hälfte muss man dann nehmen, also plus minus 10% erwarten die Marktteilnehmer, dass der Markt in den nächsten paar Wochen schwanken wird. Und wenn eben dieser VDAX New deutlich unter 15 liegt, dann muss man sagen, erwarten die Marktteilnehmer eigentlich, dass sich wenig an den Märkten bewegt. Und wenn der eben deutlich über 20 liegt, dann erwarten sie schon, dass sich mehr bewegt. Und mit dieser Volatilität kann man dann ganz gut mit sogenannten Optionsscheinen eben dann arbeiten. Das heißt also beispielsweise, wenn die Marktteilnehmer erwarten, es passiert gar nichts, dann muss man das Gegenteil machen. Das heißt also, man kauft sich zum Beispiel bei Volatilitäten unter 15 sehr günstig Optionsscheine, mit denen man sein Depot absichern kann, sogenannte Put-Optionsscheine. Und auf der anderen Seite, wenn die Volatilität
Volatilität deutlich darüber ist, dann suche ich mir wiederum passende Produkte raus, wie zum Beispiel Discount-Optionsscheine oder Bonuszertifikate. Da kann ich dann diese hohe Volatilität mitnehmen. Das bietet eben diese Produktgattung an. Und da kann ich entsprechend neben ganz normalen Kursbewegungen auch noch hier, aber wie gesagt, die Kirsche oben auf der Sahne, dann noch entsprechend Rendite mitnehmen.
Ja, aber man kann auch, wenn man weniger aktiv ist, sich ein ordentliches Portfolio zusammenbauen. Falko, ich glaube, du magst das Mädchen wirklich fit fürs Trading. Zum Abschluss habe ich noch eine Börsenweisheit von André Costolani gefunden. Wer die Börse verstehen will, muss nur realisieren, dass dort Menschen mit Geld auf Menschen mit Erfahrung treffen. Und am Ende haben die Menschen mit Erfahrung das Geld und die Menschen mit dem Geld haben die Erfahrung.
Das ist ein sehr schöner Spruch, vor allem, weil man auch dann, ich sage auch jedem, dann investiert auch gerne mal in ein gewisses Produkt. Und wenn es gut läuft, dann könnt ihr sagen, hat funktioniert. Und wenn es nicht gut läuft, dann kann ich es wenigstens sagen, dann habt ihr wenigstens Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung ist unbezahlbar.
Falko, ich danke dir.
Danke auch.
Ja, und wir dürfen hier keine Empfehlungen für Aktien abgeben. Aber eine Empfehlung habe ich wirklich, damit ihr fit bleibt fürs Trading. Klickt auf das Abo-Symbol und abonniert diesen Kanal. Und noch was, Stift raus. Wenn ihr Fragen habt, löchert Falko Blog. Die Mailadresse ist wertpapiere@dzbank.de. Ja, und es ist ja ein Bank-Podcast der DZ Bank. Drum wichtig dieser Satz. Bitte beachtet auch die rechtlichen Hinweise. Die packen wir in die Shownotes unten rein. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Trading und räumt euer Depot auf. Chaos im Depot. Jetzt wisst ihr, wie es aufräumen geht. Falko, danke.
Danke dir auch.
Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht.